Danke, Aaron. Genau, und ich habe nun die schöne Aufgabe, das Podium vorzustellen. Zu meiner Rechten, Anna Kaminski.
Hallo. Gut zu erkennen.
Anna Kaminski hat in Leipzig Sprachwissenschaften studiert, arbeitet seither aber überwiegend sozialwissenschaftlich und historisch. Sie ist zurzeit Direktorin der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, so heißt sie, glaube ich, ganz korrekt. Sie ist auch, um auch das an der Stelle zu sagen, neben vielen anderen Beiratspositionen, auch Mitglied im Beirat der Stiftung Denkorte der deutschen Demokratiegeschichte. Das erwähne ich an dieser Stelle, weil wir dieser Stiftung viel zu verdanken haben, was diese Reihe betrifft. Sie fördert uns nämlich sehr großzügig. Es gibt natürlich viele wissenschaftliche Publikationen von Anna Kaminski. Es gibt aber auch ein Buch, was geradezu ein Standardwerk geworden ist. Und das ist dieses wunderschöne Buch Frauen in der DDR. Wir haben das ja auch schon in der Eingangsfrage von Aaron gehört. Offensichtlich war Frau sein in der DDR doch ein bisschen was anderes als Frau sein als in der alten Bundesrepublik in vielerlei Hinsichten. Und dieses Buch bringt das in einer sehr konzisen, über die verschiedenen Aspekte, ein extrem gut lesbares Buch zu diesem Thema, das ich sehr empfehle, auch an dieser Stelle. Und neben Anna Kaminski, also zu meiner Rechten, sitzt Jakob Springfield. Jakob Springfield ist mit dem Studium noch nicht fertig, sondern noch mitten dabei in Halle, Politik
und Soziologie.
Und genau. Soziologie. Und die Liste der Publikationen ist infolgedessen auch noch kurz, aber für einen so jungen Menschen schon ganz schwergewichtig, mit einem wunderbaren Buch mit dem Titel Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts, eine sehr persönliche Schilderung der Erfahrung als links engagierter, aktivistischer Mensch in einer Stadt namens Zwickau, Entschuldigung, aufzuwachsen. Und es ist angekündigt, also die Zeit hat Jakob auch schon zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen gerechnet. Ich weiß nicht, ob das so eine Auszeichnung ist, die dich mit Schrecken oder mit Freude erfüllt, aber jedenfalls dieses Buch hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wird nun auch Schullektüre und es ist angekündigt für das nächste Jahr ein Buch, auf das ich gespannt bin, allein vom Titel her, das heißt nämlich, oder hat den schönen Titel, Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert. Wir beginnen diese Reihe immer mit der gleichen Frage an beide Podiumsgäste und die Frage lautet schlicht und ergreifend, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit, Anna Kaminski?
Ich sage ja, aber Punkt, Punkt, Punkt.
Und über die Punkte werden wir dann noch diskutieren. Okay, Jakob.
Ich würde auch sagen ja, aber sie wird an der einen oder anderen Stelle bedroht. Punkt, Punkt, Punkt.
Die Frage, kann man in Deutschland ohne Angst vor Repressalien oder kann man in Deutschland frei, unbekümmert seine Meinung sagen, wird auch regelmäßig der deutschen Gesamtbevölkerung gestellt. Also natürlich nicht allen 80 Millionen, sondern einer demoskopisch ausgewählten Gruppe. Seit 1990 wird das regelmäßig gefragt und ziemlich konstant seit 1990, wir haben angefangen mal einem sehr hohen Wert, also ganz, ganz große Mehrheiten waren immer der Auffassung in Ost wie West, man kann in Deutschland seine Meinung frei äußern und dieser Wert ist im Laufe der Jahre immer weiter runtergegangen und immer höher geworden ist der Anteil der Menschen, die sagen, ja, man muss schon aufpassen, man kann nicht alles sagen, lieber nicht alles und lieber nicht zu jedem. Und vor 2 Jahren ist zum ersten Mal die Gruppe derjenigen, die sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht unbekümmert äußern, größer gewesen als die Gruppe derjenigen, die das nach wie vor uneingeschränkt bejahen. Da ist natürlich die Frage naheliegend an der Kaminski, die diese Entwicklung ja schon als erwachsener Mensch mitgesinnt ungefähr. Ich bin natürlich noch ein bisschen älter, aber wir haben beide den Fall der Mauer als erwachsene Menschen an der Uni, beinahe schon fertig, erlebt. Hast du das auch das noch kurz zu erklären? Also wir drei haben uns vor wenigen Stunden kennengelernt, wir duzen uns aber trotzdem. Nicht, dass Sie denken, dass ihr denkt, wir spielen ständig Skat miteinander, das tun wir nicht, aber wir duzen uns hier, weil es
kommt vielleicht noch.
Kommt dann später, genau, ab jetzt, jeden Tag, immer donnerstags.
Wir haben uns schon aufs Bier verabredet.
Okay. Kannst du das für dich nachvollziehen, dieses Empfinden? Und ja oder nein, kannst du dir erklären, warum so viele andere Menschen das empfinden?
Also ich kann nachvollziehen, warum viele andere Menschen das so empfinden. Ich für mich selber persönlich habe das in dem Maße noch nicht erlebt, weil ich mir zumindest nach 1990 gesagt habe, ich lasse mir nicht mehr den Mund verbieten. Und ich nehme auch hin, dass meine Positionen falsch verstanden werden. Ich nehme auch hin, oder was ich zumindest feststelle, ist, dass in den letzten Jahren die Diskussionen immer polarisierter geworden sind. Also es gibt kaum noch Grautöne. Es ist oft dieses, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns, obwohl es für mich überhaupt nicht um für oder gegen geht, sondern ich mich auch in vielen Diskussionen insofern unsicher fühle, dass ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, welche Position ich habe. Das ist alles so kompliziert mittlerweile und ich versuche, Argumente zu finden und dann auch für mich einfach auch zu sagen, wie stehe ich denn dazu? Und das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden und ich versuche, mich dem nicht auszusetzen, aber ich stelle eben auch fest, Berlin ist ein besonderes Pflaster. Und ich finde das total interessant, immer auch woanders zu sein, weil das, was in Berlin nicht mehr sagbar ist, ist woanders völlig normal zu sagen. Also wo du in Berlin einen Shitstorm bekommst oder dir bestimmte Sachen unterstellt werden, kannst du woanders ganz normal sagen. Aber das unterscheidet sich, ich finde das ist ganz interessant, dass eigentlich je nachdem, wo man gerade ist oder mit wem man zusammensitzt, sind völlig unterschiedliche Positionen plötzlich Angriffsflächen. Oder laden dazu ein, zu polemisieren. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass ich den Eindruck habe, vielleicht verkläre ich das auch nur, wo ich den Eindruck habe, in den 90er Jahren oder auch in den 2000er Jahren war eine freiere Diskussion möglich. Also nicht von Staatsebene, ne? Sondern in dem, was zwischen Menschen, auch zwischen Gruppen passiert.
Jakob, in deinem Buch schilderst du Bedrohungen, Einschüchterungen, Beleidigungen, alle möglichen Äußerungen von Menschen, denen du und Freunde von dir ausgesetzt waren. Das lässt mich vermuten, dass es Momente gab, wo du dir gewünscht hast, dass der andere seine Meinung mal lieber für sich behält und wo jetzt Meinungsfreiheit nicht deine erste Priorität war. Oder liege ich da falsch?
Ja, beziehungsweise ich glaube, viele Äußerungen, mit denen ich da zu tun hatte, fallen auch für mich nicht mehr unter das Label Meinungsfreiheit, wenn beispielsweise irgendwie vermummte Neonazis vor einer Lesungslocation in Bautzen stehen und die Zuhörenden Angst haben müssen, überhaupt zu dieser Veranstaltung zu gehen, dann ist das für mich was kein Ausdruck von Meinungsfreiheit mehr ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass man einfach Meinungsfreiheit nicht mit Widerspruchslosigkeit verwechseln sollte. Und ich glaube, dass es vielleicht fast schon ein logisches Resultat dieser Zeiten ist, in denen viele multiple Krisen auf uns wirken, Kriege, Ungleichheit, Klimakrise und Co., dass auch härter diskutiert wird. Die Frage ist nur, wie man den Diskurs trotzdem weiterhin irgendwie so bewahrt und gestaltet, dass es eben nicht in Gewalt und Meinungsfreiheit Überschreitungen, die für mich dann eben in Form von Beleidigungen und Co. bestehen, ausartet.
Wenn du von Gewalt redest, von Beleidigungen, dann sind wir ja so im Bereich der Einschränkung der Meinungsfreiheit, die auch unsere Verfassung vorsieht. Also das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ja nicht in dem Sinne absolut, dass jeder alles immer sagen dürfte, sondern es gibt Grenzen, es gibt Straftatbestände, die man verwirklichen kann durch das, was man sagt oder schreibt. Würdest du denn sagen, Jakob, dass diese Grenzen zur Zeit da, wo sie vom Gesetzgeber gezogen sind und wo sie von den Gerichten dann auch in der konkreten Rechtsprechung bestätigt werden, richtig gezogen sind im Großen und Ganzen? Oder würdest du eher sagen, wir bräuchten in einigen Bereichen strengere Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit?
Ich glaube, ich bin kein Jurist, um das irgendwie 100% fachsimpeln zu können. aber ich glaube schon, dass man manchmal auch schärfer an seiner Verurteilung sein müsste. Also wir haben jetzt beispielsweise am Wochenende den CSD, den Christopher Street Day in Bautzen erlebt, wo ein großer Neonazi-Aufmarsch dagegen protestierte, aber auch Parolen wie Nazi-Kiez skandierte und in Richtung einer Person, die eine Regenbogenflagge in der Hand hielt, schrie, zünd es an, zünd es an. Und wenn sich dann ein sächsischer Innenminister hinstellt und diesen Protest als rechte Versammlung bezeichnet, dann finde ich, ist das schon eine Verharmlosung von dem, was da passiert. Und ich glaube, dass man gegen solche Menschen mit aller Härte vorgehen sollte. Genauso wie wir gegen Menschen, die beispielsweise islamistische Äußerungen tätigen, vorgehen sollten. Und ich glaube, das ist schon so ein Problem, was manchmal da ist, dass sich bestimmte Menschen in Diskussionen dann aufgrund ihrer politischen Ansicht verwehren, genau das zu tun. Weswegen wir es, um einfach ein so ein Beispiel zu nennen, wo wir lange drüber gehadert haben, in Zwickau letztens auch für wichtig fanden, mit der afghanischen Community gemeinsam einen Protest für Demokratie und gegen die extreme Rechte, aber auch gegen Islamismus zu organisieren, nachdem es zum islamistischen Mord in Mannheim gekommen ist. Und ich glaube, dass wir genau diese Themenfelder eben nicht den extremen Rechten überlassen sollten.
Magst du was dazu sagen?
Na, also ich finde, Jakob hat das wunderbar beschrieben. Also was mich oft stört, ist in diesen Diskussionen, dass es immer diese Schubladen gibt und wo ich denke, wir haben Bedrohungen der Demokratie von sehr vielen Seiten und oftmals gleichen sich die Argumente oder das, was da vorgebracht wird. Und mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wer aus welchen Gründen gegen demokratische Rechte einschränken will oder eben auch gegen Meinungsfreiheit vorgeht oder gegen bestimmte Gruppen vorgeht. Das ist mir völlig egal, aus welcher Ecke das kommt. Und da wünsche ich mir, dass im Prinzip das, was Jakob als Konzept beschrieben hat, dass es eigentlich wirklich egal ist, ob das von jemand mit einem islamistischen Hintergrund, mit einem linksextremen oder rechtsextremen Hintergrund geäußert wird, sondern dass es als das bezeichnet wird, was es ist, Demokratiefeindlichkeit, und dass es nicht diese Abstufung gibt, das eine ist akzeptabel und das andere nicht, und das wäre für mich im Prinzip der Punkt.
Also ich sehe das prinzipiell genauso, dass man alle antidemokratischen Bestrebungen gleich verurteilen sollte. Ich glaube, man muss nur darauf achten, welches der Phänomene vielleicht gerade irgendwie am präsentesten ist. Und ich nehme schon wahr, dass es beispielsweise in Bundesländern wie Sachsen Kräfte gibt, die Probleme, die ja durchaus irgendwie existent sind, wie Islamismus oder beispielsweise auch türkische Nationalisten, die auf kurdische Menschen Jagd machen, oder eine extreme Linke, dass die auch problematisch sind. Aber ich finde, man darf es nicht gleichsetzen, und man muss schon sagen, dass in Bundesländern wie Sachsen einfach der Rechtsextremismus gerade die allergrößte Bedrohung ist. Und ich erlebe leider manche Menschen, die in dieser Debatte dann versuchen, weniger über das Problem mit der extremen Rechten zu sprechen, indem man irgendwie versucht, ein anderes Problem zu überhöhen.
Nun heißt unsere Reihe ja Demokratie und Meinungsfreiheit. Also es geht eigentlich um die Frage, wir sind uns, glaube ich und hoffe ich, alle daran einig, dass wir Demokraten sind und dass wir unsere demokratische Grundordnung im Großen und Ganzen so erhalten wollen, wie sie ist. Also davon gehe ich erstmal aus. Wenn ihr das anders seht, müsst ihr es sagen. Die Frage ist, ist die Zuspitzung, die Verhärtung, die Eskalation der Art, wie wir miteinander reden, das hast du ja auch beklagt, ist das wirklich am besten erklärt dadurch, dass wir in einer besonders krisenhaften Zeit leben? Da kann ich aus der Position des sehr viel Älteren nur sagen, also im Schatten des nuklearen Winters in den 80er Jahren aufzuwachsen, war jetzt auch keine Erfahrung von Krisenlosigkeit. Und wenn du sagst, am CSD wurde Verbrennes geschrien, das ist natürlich ekelhaft, aber als ich als 16-Jähriger mit einem kleinen Kajalstrich und einem rosafarbenen Halstuch in meiner Schule erschien im Jahre 1980, konnte mein Schuldirektor noch die Schamse doch vergesse zu vergase auf gut Hessisch brüllen, und ist es hagenau nichts passiert. Will sagen, Ich finde es nicht sehr überzeugend, mir vorzustellen, dass Deutschland im Jahre 2024, ein besonders verunsichertes, bedrohtes, in den Grundfesten erschüttertes Land sei, und nur deshalb geht das mit der Diskursfähigkeit so ein bisschen den Bach runter. Also hat nicht möglicherweise, meine Frage an euch beide, hat nicht vielmehr die Art, wie wir über den Diskurs reden und wie wir Diskursregeln aufstellen und versuchen durchzusetzen, auch was damit zu tun, dass es zunehmend schwieriger wird, einigermaßen gesittet miteinander zu reden, wenn man unterschiedliche Weltsichten hat.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den Jakob gesagt hat. Ich glaube, ja, in Sachsen ist das Problem der Rechtsextremen besonders virulent.
Ich würde das
aber
auch für
ich finde,
Deutschland sagen.
Deutschland ist mittlerweile so groß, und wenn du nach Berlin kommst, hast du ein anderes Problem. Also wir haben auch Rechtsextreme in Berlin, aber die bestimmen nicht das Bild oder die Diskussion. Bei uns in Anführungsstrichen haben wir andere Debatten. Oder wenn ich nach, keine Ahnung, Düsseldorf oder sonst wohin fahre, habe ich wieder andere Debatten. Und ich finde, das macht es so schwer, diese Differenzierung auch hinzukriegen und zu sagen, wir haben in Sachsen oder in Thüringen andere Probleme als in Berlin oder in München oder irgendwo. Also die Vielfalt der Bundesrepublik erschwert meiner Meinung nach dann eben auch dieses Sprechen, weil du sprichst über Sachsen und ich spreche vielleicht über ganz andere Erfahrungen, und du sprichst von dem Hintergrund dessen, was du in Sachsen erlebst, in Bautzen oder in Zwickau oder irgendwo, und wir benutzen aber die gleichen Chiffres, und ich finde, daraus entstehen auch oft Missverständnisse darüber, wo stehen wir eigentlich oder wo ist unsere gemeinsame Basis? Und das wollte ich einfach nur nochmal an der Stelle anmerken. Ansonsten habe ich deine Frage jetzt gerade vergessen.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich glaube halt, egal was für ein Problem wo in Deutschland auftritt, die Verantwortlichkeit dafür, die endet nicht an der Bundesländergrenze. Und ich glaube, dass eine extreme Rechte in Sachsen besonders stark wird, das ist auch ein Problem für andere Bundesländer. Und gleichzeitig sollten sich genau diese Bundesländer nicht davor gefeit sein, dass Ähnliches nicht auch dort eintreten kann, sozusagen.
Aber dann hättest du mich komplett falsch verstanden, ehrlich gesagt.
Okay, sorry.
Also, weil das meine ich nicht.
Ja,
aber
okay.
Aber du kannst ein bestimmtes Problem, was es hier massiv gibt, und dann sagen, aber über das andere sollten wir nicht sprechen, weil das relativiert das, sondern ich bin der Meinung, es ist mir völlig egal, aus welcher Ecke die Bedrohung demokratischer Werte, demokratischer auch Errungenschaften kommen, die wir haben. Ich finde, man sollte nicht sagen, das eine ist weniger schlimm als das andere, bloß weil in der einen Region das eine Problem vielleicht stärker ausgeprägt ist als woanders. Das ist mein Punkt. Und
okay, ich glaube, die Positionen liegen auf dem Tisch. Ich komme gleich auf meine Frage zurück, möchte aber doch dann auch kurz kommentierend sagen, ich finde es als Westdeutscher, der in Hessen aufgewachsen ist, immer so ein bisschen billig, wenn dann, ich kann verstehen, dass wenn man aus Zwickau kommt, wenn man aus Sachsen kommt, dass man dann sagt, mich interessiert das, was bei mir passiert, und das ist, was bei mir das konkrete Problem ist, darüber will ich sprechen, und das ist ein Problem für ganz Deutschland. Aus westdeutscher Sicht finde ich es immer sehr ärgerlich, wenn dann Westdeutsche so tun, als wäre das irgendwie ein ostdeutsches Phänomen. Ja, also da gibt es Gegenden in Oberhessen, das ist so dunkeldeutsch. Da brauchst du überhaupt keine Ostbiografie zur Erklärung. Das war auch schon vor der Wende so. Also das war in den 60er und 70er Jahren immer schon genau so. Aber zurück zu meiner Frage. Wir reden ja eigentlich über die Art, wie wir in einer Demokratie und zur Bewahrung einer Demokratie miteinander reden. Und zwar natürlich, wie wir miteinander reden, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben. Einen unterschiedlichen Sitz im Leben, könnte ich jetzt germanistisch sagen. Wir haben unterschiedliche Biografien. Jeder von uns hat völlig unterschiedliche Erfahrungen. Und wir wollen trotzdem ist gemeinsam in einem halbwegs friedlichen Gemeinwesen miteinander aushalten und vielleicht gemeinsame Projekte sinnvoll befördern. Hat die Art, wie der politische Diskurs in den letzten 20, 30 Jahren eingehegt, ich sage es mal ganz provokant, mit Sprechvorschriften, Sprechgeh- und Verboten umstellt worden ist, einen Anteil daran, dass wir häufiger nicht mehr miteinander reden oder nur noch in Form von Baseballschlägern und wehenden oder verbrannten Fahnen? Also gibt es ein Defizit in der Art, sich im politischen Raum, im gesellschaftlichen Raum, hier in der Kneipe, wo auch immer, miteinander zu unterhalten, auch wenn man nicht aus der gleichen Blase kommt, nicht sowieso immer schon das Gleiche gedacht und gesagt hat?
Also ich glaube erstmal, dass viele verwechseln, dass ein offener Diskurs zwischen vielen Meinungen nicht bedeutet, diskriminierende Meinungen unkommentiert stehen zu lassen. Und ich glaube, dass diejenigen, die häufig beklagen, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, diejenigen sind, die am lautesten ihre Meinung sagen und damit in Teilen auch einschüchternd agieren. Und ich glaube, dass es manchmal vielleicht auch recht gekonnt ist, anderen Leuten Sprechverbote vorzuwerfen, um nicht mehr über deren eigentlichen Inhalte zu sprechen. Was ich damit meine, ist beispielsweise die Gender-Debatte. Ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, die sich als demokratisch links bezeichnen, die irgendwie sagen würden, Gendern ist wichtiger als soziale Probleme zu lösen. Und trotzdem versuchen einige Menschen in diesem Land genau dieses Bild von demokratisch linken Menschen herzustellen, nämlich dass sie welche wären, die totalitär Meinungen aufdrücken und Sprechverbote aussprechen würden. Und dann nimmt man irgendwie wahr, dass genau diese Menschen dann häufig Forderungen durchdrücken wollen, wie das Gendern beispielsweise verboten wird, wie es in einigen Bundesländern passiert ist. Und ich glaube, dass das dem Problem irgendwie relativ wenig gerecht wird. Ich weiß nicht, ob die Pointe gerade so gesessen hat, aber ja.
Aber ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel des Gendern. Ne? Ich glaube, die wenigsten von uns sind der Meinung, dass Diskriminierung aus welchen Gründen auch immer, Geschlecht, Herkunft, Zuordnung, berechtigt ist. Aber ich hatte im Auto Joachim den Fall erzählt, ich bin eingeladen gewesen auf einer großen Konferenz und hinterher sollte ich meinen Beitrag abgeben, den habe ich auch abgegeben und ich kriegte ihn postwendend zurück mit der Anmerkung, der Beitrag könne so nicht gedruckt werden, weil ich nicht richtig gegendert hätte. So, dann habe ich zurückgeschrieben, das ist ein Eingriff in meine Autorenrechte, ich richte mich nach den offiziellen Regeln der deutschen Rechtschreibung, ich würde diese Vorgaben nicht erfüllen. Dann hieß es, okay, dann veröffentlichen wir deinen Beitrag nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ob der jetzt veröffentlicht wird oder nicht, ist für mich egal. Ich kann mir das leisten zu sagen, dann wird er eben nicht veröffentlicht. Aber Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die können sich das nicht leisten und die wären gezwungen, eine Sprache zu verwenden, die wer auch immer in dem Falle tatsächlich mit Macht durchdrückt. Und ich finde, das ist schwierig. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Text geschrieben, die Demonstranten, und dann hieß es, nein, das sind nicht die Demonstranten, es müssen die Demonstrierenden sein. Und du musst dann schreiben mit Sternchen, wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Also ich benutze auch die männliche und die weibliche Form, aber ich lasse mir nicht aufdrücken, wie ich zu sprechen oder zu schreiben habe. Und ich finde, das wird auch den, also das wird dem, was viele Menschen wahrnehmen oder was sie auch erleben, also wir kriegen die Berichte von den Universitäten, dass eben Arbeiten schlechter bewertet werden, wenn diese Sprachregelungen nicht eingehalten werden. Ich finde das problematisch und da kann man nicht bloß sagen, das sind jetzt die bösen Rechten, die da irgendwie was vorgeben, sondern das, das sind Versuche auch, Einfluss zu nehmen, da kann man sagen, ja, es hat zu allen Zeiten hat's Diskussionen darüber gegeben, was ist gerechtfertigt, was ist nicht mehr zeitgemäß, was muss modernisiert werden. Das schlägt dann von einem Extrem ins andere und irgendwann pegelt sich das in der Mitte ein und alle sind dann mit dieser neu gebildeten Meinung auch irgendwie okay. Aber wir hatten diese Debatte in Berlin bei der vorletzten Wahl. Wir mussten ja die Wahl wiederholen in Berlin, weil wir das ja nicht auf die Reihe bekommen haben.
Ich durfte zweimal zählen.
Aber das ist gut. Ich meine, das übt im Wählen. Ne? Und da musste sich die Spitzenkandidatin der Grünen einem Shitstorm aussetzen, weil sie, als sie gefragt worden ist, was sie als Kind gerne geworden wäre oder hätte werden wollen, gesagt hat, ich wäre gerne Indianerhäuptling geworden. Und die kriegte, also es ging dann überhaupt nicht mehr um die Inhalte, es ging nur noch darum, die hat Indianerhäuptling gesagt. Und das darf man nicht mehr sagen. Und ich fand das, also ich fand es völlig unangemessen. Und diese Angriffe kamen aber aus nicht einer konservativen Ecke, sondern die kamen von ihren eigenen Parteigenossen. Und ich fand, das ist aus meiner Sicht ein problematischer Eingriff oder auch den Versuch, die Debatte mit bestimmten Sprechverboten zu belegen, wo ich mit meinem DDR-Hintergrund erstmal ein bisschen zusammenzucke und denke, Herrgott, ist das jetzt wirklich ein Problem?
Nur ist ja ein Schütz.
Genau, jetzt kommt der Publikums-Wokey-Alarm durch mich. Nein, also Sie müssen nicht denken, nur weil jetzt einmal wirklich eine Meinungsdifferenz dasteht, dass wir dann eingreifen. Das ist nicht das Konzept der Reihe, dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um mit Ihnen zu sprechen.